Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen dringt die UN-Nothilfe auf eine tägliche Feuerpause. Sie sei notnötig, um die Zivilbevölkerung zu versorgen und Verletzte zu bergen. Etwa 440.000 Menschen seien auf der Flucht. Ein Großteil suche Schutz bei den Vereinten Nationen. Die israelische Armee rüstet sich offenbar für weitere Angriffe. Nach Militärangaben werden tausende Reservisten eingezogen. Die Regierung will das Bombardement fortführen, bis alle Tunnel der radikal-islamischen Hamas zerstört sind.
So sieht das aus, wenn man unmittelbar dabei ist in Gaza. Ein israelischer Luftangriff gedreht vom ARD-Team. Der reale Alltag in Gaza seit 24 Tagen. Und auch heute wieder wurde eine Schule des Flüchtlingshilfswerks UNRWA getroffen. Allerdings nicht direkt, sondern durch Steinbrocken einer danebenliegenden Moschee, die von der Luftwaffe zerstört wurde. Warum Israel Moscheen angreift, soll dieses Armeevideo erklären. Selbst in den Gotteshäusern gäbe es Waffen und Tunnel, die dann bis nach Israel reichen. Doch die Kritik gegen Israel wird weltweit immer lauter. Der stellvertretende UN-Generalsekretär forderte unmissverständlich einen sofortigen Waffenstillstand. Jetzt muss man sagen, genug ist genug. Gleichzeitig gab die UN jedoch zu, dass die islamistische Hamas ihre Zivilbevölkerung bewusst gefährdet. Ja, die Kämpfer feuern ihre Raketen auf Israel aus der Nähe von UN-Einrichtungen und zivilen Wohngegenden ab. Israel hat unterdessen weitere 16.000 Reservisten einberufen. Und Premier Netanyahu erklärte heute Vormittag nochmal deutlich: Wir werden die Tunnel zerstören, mit oder ohne Waffenstillstand. Die Kämpfe gehen also weiter. Heute Nachmittag wurde im israelischen Kiryat Gat ein Haus von einer Rakete getroffen. Es gab mehrere Verletzte. Die Kämpfe gehen weiter und eine Waffenruhe sei nicht in Sicht, erklärte heute US-Außenminister John Kerry. Die USA blieben aber hoffnungsvoll, was immer das heißen mag.
Erstmals konnten Experten zum Wrack der in der Ostukraine abgestürzten malaysischen Passagiermaschine gelangen. Sie sollen die Bergung der dort noch vermuteten Opfer vorbereiten. In den vergangenen Tagen hatten anhaltende Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten dies verhindert. Unterdessen ist die politische Krise in der Ukraine vorerst eingedämmt. Ministerpräsident Jazenjuk bleibt im Amt. Das Parlament in Kiew lehnte sein Rücktrittsgesuch ab.
Er kann weitermachen. Für den Rücktritt von Ministerpräsident Arseniy Jazenjuk stimmen nur 16 Abgeordnete im ukrainischen Parlament. Die Mehrheit stimmt wichtigen Reformen zu. Sie waren Jazenjuks Bedingung, dass er weitermacht. Ich habe gesagt, dass ich nicht aufgebe, ohne zu kämpfen. Es gab einen Kampf und wir haben gewonnen. Seine Bedingungen waren wichtige Entscheidungen des Parlaments zum Staatshaushalt. Zum Beispiel höhere Steuern und mehr Geld für die Soldaten im Kampf gegen bewaffnete Separatisten. Wir haben gezeigt, dass das ukrainische Volk und das ukrainische Parlament vereint sein können. Und diese Einheit ist die Garantie für unseren Sieg. Erstmals seit Tagen schafft es dieser Konvoi wieder bis zur Absturzstelle des malaysischen Flugzeugs. OSZE-Beobachter mit holländischen und australischen Experten nehmen eine andere Route als bisher. Und die ukrainische Armee hatte eine eintägige Feuerpause beschlossen. Allerdings hielt die nicht überall. Die australische Außenministerin hat mit der Ukraine vereinbart, Waffen und professionelle Ausrüstung ins Land zu bringen, aber nicht zum Kampf, wie sie betont. Wir können so zum Beispiel unsere Spürhunde ins Land bringen, die an der Absturzstelle gebraucht werden, um nach menschlichen Überresten zu suchen. Wir haben jetzt die Erlaubnis nach ukrainischem Recht. Die Ukraine, Russland und die OSZE haben vereinbart, die heute verwendete Route zur Absturzstelle auch in den nächsten Tagen von Kämpfen freizuhalten. Morgen wollen die Experten mit einem größeren Konvoi zur Absturzstelle fahren.
Die EU-Mitgliedstaaten haben den Wirtschaftssanktionen gegen Russland jetzt auch offiziell zugestimmt. Sie billigten schriftlich, dass unter anderem der Zugang russischer Banken zum europäischen Kapitalmarkt erschwert wird. Gestern Abend hatte die EU zudem Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen weitere 8 Personen verhängt. Der Westen will mit den Maßnahmen die russische Regierung unter Druck setzen. Er wirft ihr vor, die Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Russland ist wegen der Zerschlagung des Ölkonzerns Yukos erneut zu einer Milliardenentschädigung verurteilt worden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sprach früheren Anteilseignern Schadensersatz in Höhe von fast 1,9 Milliarden Euro zu. Zur Begründung verwiesen die Richter auf illegale Steuernachforderungen Russlands gegen Yukos. Außerdem seien unverhältnismäßige Strafgelder berechnet worden. Argentinien steuert zum 2. Mal nach 2001 auf eine Staatspleite zu. Hintergrund sind gescheiterte Verhandlungen mit US-Hedgefonds, die nicht bereit waren, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Argentinien wiederum verweigerte jetzt die fristgerechte Zahlung der gesamten Summe. Daraufhin blockierte ein US-Gericht Zahlungen an andere Gläubiger und Argentinien gilt formal als zahlungsunfähig.
Protest in Buenos Aires. In Argentiniens Hauptstadt ist die Wut groß auf die Buitres, die Geier. Mit dem Kampfbegriff hatte die argentinische Regierung seit Monaten Stimmung gemacht gegen die US-Hedgefonds, die vor Gericht auf volle Rückzahlung geklagt hatten. 2 Tage lang verhandelte Argentiniens Wirtschaftsminister mit diesen Geierfonds, wie er sie nennt, ohne Ergebnis. Unser Angebot wurde von den Geierfonds nicht akzeptiert. Warum nicht? Weil sie noch mehr Geld wollen, und zwar sofort. Anders als der Großteil der Gläubiger Argentiniens hatten sich die Hedgefonds damals nicht auf einen Schuldenschnitt eingelassen. Es geht um 1,5 Milliarden Dollar. Geld, das aus Anleihen stammt, die Hedgefonds nach der Staatspleite 2001 billig aufgekauft hatten. 1,5 Milliarden Dollar könnte Argentinien zahlen, doch wegen einer Vertragsklausel drohen dann weitere Zahlungen. Insgesamt rund 120 Milliarden Dollar, weil alle Gläubiger Anspruch auf die volle Summe hätten. Deshalb stellt sich die Regierung stur und riskiert eine erneute Staatspleite. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat Argentinien als teilweise zahlungsunfähig eingestuft. Welche konkreten Auswirkungen das auf die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage Argentiniens hat, ist bislang noch unklar.
Ist Argentinien wirklich bankrott? Kann es doch noch eine Einigung geben? Und was passiert, wenn nicht? Diesen Fragen gehen wir auch auf tagesschau.de nach, ebenso wie der Rolle der Ratingagenturen. In Washington gibt es eine weitere Machtprobe zwischen dem Repräsentantenhaus und Präsident Obama. Die von Republikanern dominierte Kammer hat eine Resolution verabschiedet, die es erlaubt, den Präsidenten aus dem Lager der Demokraten vor Gericht zu bringen. Die Republikaner werfen Obama vor, er habe mit seinen Verordnungen zur Umsetzung der umstrittenen Gesundheitsreform seine Befugnisse überschritten und gegen die Verfassung verstoßen. Aktivisten am rechten Rand der Partei fordern ein Amtsenthebungsverfahren. Die USA und die Bundesregierung raten angesichts der Ebola-Epidemie in Westafrika von Reisen nach Guinea, Sierra Leone und Liberia ab. Trotz internationaler Bemühungen sei ein Ende der Ausbreitung nicht in Sicht, hieß es in Berlin. Das Virus löst Fieber aus, das mit starken Blutungen einhergeht und häufig zum Tod führen kann. Laut Weltgesundheitsorganisation sind bislang fast 730 Menschen daran gestorben. Für morgen ist in Guinea ein Krisengipfel geplant. Zum ersten Mal dürfen in Deutschland lebende Türken direkt hierzulande über den künftigen türkischen Präsidenten mitentscheiden. Für die 1,4 Millionen Wahlberechtigten stehen in den kommenden Tagen in 7 deutschen Städten Wahlurnen bereit. In der Türkei selbst findet die Präsidentenwahl am 10. August statt. Beobachter denken, dass der derzeitige Ministerpräsident Erdogan die besten Chancen hat, die erste Direktwahl eines türkischen Staatschefs zu gewinnen.
Wählen mit Blick aufs Spielfeld im Olympiastadion, ein besonderer Ort für ein besonderes Ereignis. Denn zum ersten Mal wird der türkische Staatspräsident direkt gewählt. Und zum ersten Mal darf in Deutschland abgestimmt werden.
Ich finde es gut. Für die Menschen, die hier leben, finde ich eigentlich sehr okay. Weil wir dann auch dann beeinflussen können, wer unsere Politiker in der Türkei führen werden.
Wir wollen wählen. Das ist unsere Heimat.
Doch das Wahlrecht wahrzunehmen ist nicht einfach. Wer seine Stimme abgeben will, musste sich erst online registrieren und dann wieder im Internet einen Termin für die Wahl reservieren. Wer das nicht getan hat, bekommt einen Termin zugewiesen, ebenfalls online.
Das ist ein schwieriges System. Das heißt, viele Menschen können, also ältere Menschen, können mit dem Internet nicht umgehen. Und für die ist es wahrscheinlich sehr schwierig, einen Wahltermin zu bekommen.
Wer seinen Termin verpasst, hat Pech gehabt. Es gelten strenge Regeln, auch für die Presse. Ein eigenes Bild vom Ablauf darf sie sich nicht machen. Bilder aus dem Wahllokal gab es nur vor der Öffnung.
Angeblich auf Verordnung des Hohen Wahlrates in Ankara. Schriftlich wurde mir diese Verordnung nicht vorgelegt. Ich habe heute, bevor ich hierher kam, auf der Homepage von Hohem Wahlrat in Ankara nachgeschaut. Es gibt tatsächlich eine Verordnung und in dieser Verordnung steht, dass die Presse frei arbeiten darf.
Praktiziert wird das hier nicht. Von außen betrachtet verlief der Wahlauftakt relativ schleppend. Nur wenige Menschen gaben ihre Stimme ab. Am Sonntag endet die Wahl in Deutschland. Dann werden die Stimmzettel in die Türkei gebracht und dort nach der Präsidentenwahl am 10. August ausgezählt.
Der Arbeitsmarkt hat sich im Juli trotz Sommerflaute und internationaler Konflikte stabil gezeigt. Die Bundesagentur für Arbeit führt den leichten Anstieg der Erwerbslosen allein auf die Jahreszeit zurück. Die Krise in der Ukraine mache sich noch nicht bemerkbar, hieß es heute. Insgesamt waren im Juli 2.871.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 39.000 mehr als im Vormonat, aber 43.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote stieg auf 6,6%.
SPD-Chef Gabriel hat in Paris gemeinsam mit Frankreichs Präsident Hollande des Sozialisten Jean Jaurès gedacht. Der prominente Kriegsgegner war heute vor 100 Jahren ermordet worden. Hollande und Gabriel legten am Ort des Verbrechens, einem Restaurant in der Innenstadt, Kränze nieder. Wenige Tage nach dem Attentat auf Jaurès am 3. August 1914 hatte Deutschland Frankreich den Krieg erklärt.
In Polen gedenken die Menschen heute und morgen der Opfer des Warschauer Aufstandes vor 70 Jahren. Am 1. August 1944 hatten sich die Bewohner der Stadt gegen die deutschen Besatzer erhoben. Nach mehr als 60 Tagen wurde die Rebellion gegen das Naziregime von Wehrmacht und SS blutig niedergeschlagen. Der Aufstand ist in Polen bis heute ein Symbol für den Kampf um Freiheit.
Dieser Jahrestag soll allein Ihnen gehören, Kämpferinnen und Kämpfern wie Eugeniusz Styrajski. Ganz bewusst wurde darauf verzichtet, hochrangige Politiker auch aus dem Ausland einzuladen. Denn 70 Jahre nach dem Warschauer Aufstand dürfte es das letzte runde Gedenkjahr sein, an dem die wenigen Überlebenden noch ihre Erinnerungen teilen können. Ich war der stellvertretende Anführer einer kleinen Gruppe. Ich war zwar sehr jung, aber ich war gut ausgebildet. Wir waren bei unserem ersten Einsatz 15 Jungs. Nach 3 Stunden waren 6 von uns tot. Kurz nach dieser Aufnahme zieht der 18-jährige Eugeniusz in den Kampf. Doch dieser endet nach 63 Tagen für die polnische Heimatarmee in einem Desaster. Bis zu 200.000 Menschen lassen ihr Leben, die meisten von ihnen Zivilisten. In einer anschließenden Strafaktion zerstören die deutschen Besatzer die Stadt bis auf ihre Grundmauern. Ein Kampf, der eigentlich von Beginn an aussichtslos war. Gerade im Gedenken an die zahlreichen Opfer gibt es immer wieder Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Aufstands. Eine Diskussion, die die Politik in diesem Jahr aus Respekt vor den Veteranen kleinhalten will. Ich bringe den Aufständischen Hochachtung und große Dankbarkeit entgegen für ihren heroischen Kampf. Der 1. August, wenn alle Warschauer zusammenkommen, ist für uns der Tag im Jahr, an dem wir uns gemeinsam unserer Identität bewusst werden. Trotz Kontroverse, der Warschauer Aufstand ist im polnischen Bewusstsein fest verankert, als ein Akt des nationalen Stolzes.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. August.
Ein Hoch über Mitteleuropa sorgt morgen noch für meist freundliches Wetter, bevor es am Wochenende durch feuchte Luft und Tiefdruckeinfluss wieder schwüler wird und neue Unwetter drohen. In der Nacht ist es oft klar oder gering bewölkt und trocken. Nur an der Nordsee kann es mal etwas regnen. Regional, besonders in Südostbayern, bildet sich Nebel. Morgen viel Sonnenschein und ein paar Schleier oder Quellwolken. Ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko besteht am ehesten in südlichen und westlichen Bergland sowie im Nordwesten. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen wird der Wind schwach bis mäßig.
In der Nacht in den Alpentälern kühlen 9, an der Nordsee milde 19 Grad. Dort und in höheren Lagen morgen 24, sonst Höchstwerte bis zu 30 Grad am Oberrhein. Am Samstag ist es erst sonnig, später bilden sich Quellwolken und bei schwülwarmen bis heißen Temperaturen teilweise heftige Gewitterschauer. Auch am Sonntag Unwettergefahr, dann vor allem im Osten und Nordosten. Am Montag mal Sonne, mal Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter.
Pinar Atalay begrüßt Sie um 22.15 Uhr von dieser Stelle mit folgenden Tagesthemen. Wenn zwei sich streiten, Argentiniens Weg in die Pleite und Autoreisezug, das Ende einer Ära. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.